Heute laden wir Sie zu einem im wahrsten Sinne des Wortes schönen Thema ein. Es geht um Musik und Malerei als Ausdrucksmittel des Göttlichen. Ein herzlich Willkommen dazu, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Die Schönheit als Merkmal des Guten, das Gute als Spiegel der Wahrheit, die Kunst als Tasten nach all dem, nach Schönheit, nach dem Guten, nach der Wahrheit, und im Letzten nach Gott. Diesem Zusammenspiel hat unser emeritierter Papst Benedikt XVI. Sich oft und auch gerne gewidmet. Zum Beispiel sagte er, die Kunst ist fähig, das Bedürfnis des Menschen über das Sichtbare hinauszugehen, zum Ausdruck zu bringen und sichtbar zu machen. Die Kunst offenbart das Verlangen und die Suche nach dem Unendlichen. Ja, die Kunst ist gleichsam eine offene Tür zum Unendlichen, zu einer Schönheit und einer Wahrheit, die über das Alltägliche hinausgehen. Und ein Kunstwerk kann die Augen des Verstandes und des Herzens öffnen und uns nach oben hin ausrichten. Soweit der emeritierte Papst. Musik und Malerei als Ausdrucksmittel des Göttlichen, das ist heute unser Thema und wir sprechen darüber mit Dr. Achim Dittrich. Er ist Pfarrer in der Diözese Speyer. Herzlich willkommen,
ja.
Pfarrer Dittrich.
Grüß Gott.
Pfarrer Dietrich, Papst Benedikt XVI. Liebt die Kunst ja selbst sehr, die Musik vor allem, das wissen wir, aber auch Malerei oder Architektur. Das hat er zum Beispiel bei der Einweihung der Gaudí-Kathedrale Sagrada Familia oft ausgedrückt in seinen Ansprachen. Er hat auch mal darauf hingewiesen, dass im Mittelalter das griechische Wort Logos von den Theologen nicht nur mit dem lateinischen Verbum übersetzt wurde, also Wort, sondern auch mit Ars, also mit Kunst. Wenn man also mit dieser Übersetzung den Johannesprolog ins Deutsche übertragen würde, dann würde man sagen, im Anfang war die Kunst und die Kunst war bei Gott und die Kunst war Gott und so weiter. Das klingt für uns natürlich jetzt sehr ungewohnt, aber ist da auch etwas dran?
Das ist sicherlich ein wichtiger Gedankenanstoß. Die Kunst ist eine, ja, also wenn es wahrhafte Kunst ist, ist es eine göttliche Ausdrucksform. Eigentlich schon immer in der Theologie, nicht nur in der christlichen, ist die Schönheit ein Attribut Gottes, ein Wesensmerkmal Gottes. Und die Kunst, die dem Schönen, dem Wahren und dem Guten verpflichtet ist, ist also damit wirklich auch Ausdrucksmittel, Ausdrucksform des Göttlichen. Ja, es ist eine Möglichkeit, über Kunst und Offenbarung nachzudenken. Gott teilt sich uns mit. Er bleibt nicht bei sich, sondern er möchte sich uns offenbaren, mitteilen im Wort. Das ist der erste und bleibende Sinn, auch im Johannesprolog. Aber es ist eine interessante Variation, dann auch zu sagen, statt Wort Kunst. Kunst, die eben also dem Göttlichen verpflichtet ist, kann also auch zu einer Offenbarung werden. Ich denke, das hat doch jeder schon erlebt, der einen Sensus dafür hat, wenn man ein wunderschönes Konzert hört. Muss nicht unbedingt Sakralmusik sein, es gibt auch Profanmusik, die einfach auch Göttliches widerspiegelt. Und ganz ähnlich bei Kunstwerken der Malerei, der bildenden Künste, Architektur, aber auch in der Sprache gibt es ja auch Schönheit, nicht nur funktionale Mitteilung, sondern eben auch Schönheit, Poesie. Also die Künste insgesamt können das Göttliche ausdrücken.
Das ist ja wahrscheinlich auch dann die Frage, wie man Kunst definiert. Man könnte ja auch sagen, dass Gott selbst der erste Künstler ist, wenn wir sehen, wie er die Welt geschaffen hat. Da stehen wir oft ja auch wirklich staunend vor einer Blume, einer Eisblume oder den Sternschnuppen jetzt in den Sommernächten und so weiter. Also da steckt ja schon auch diese Schönheit drin, die etwas vom Wahren, vom Guten ausdrückt. Wie das alles zusammenhängt und wie auch die Kirche, die Christen von Anfang an da auch Zusammenhänge gesehen haben zwischen Kunst und Gott, dem Göttlichen, das werden Sie uns jetzt erzählen, Pfarrer Dietrich, und dann können wir anschließend noch mit ein paar Fragen uns dazu gesellen.
Ja. Wir wollen heute besonders auf die Malerei und die Musik schauen. Das sind natürlich, es gibt noch andere Kunstformen, aber diese beiden sind sehr wichtig und auch sehr zentral, auch für das Christliche. Gerade in Europa sind das zwei ganz große Kunstformen. Vielleicht fangen wir an mit der Musik. Die Musik hat einen positiven Stand in der Bibel. Sie ist geradezu gefordert für den Gottesdienst, für das Gotteslob. Schon im Alten Bund, wenn wir bedenken, dass im Alten Testament der Psalter zu finden ist, also die 150 Loblieder auf Gott oder auch überhaupt Hymnenlieder, die zu psalieren sind. Also das sind keine Lesetexte. Insofern sollte eigentlich im sonntäglichen Gottesdienst der Psalm sollte immer gesungen werden und nicht vorgelesen werden. Klassisch wäre es natürlich, wenn ein Saiteninstrument dazu gespielt würde. Das wäre dann perfekt. So war der Psalter ursprünglich angelegt. Also Texte zum Singen, die nicht nur Dank ausdrücken und Lob, sondern auch Klage und Sorge und Bitten, aber die eben zu singen waren mit der Lyra. Also man sieht durch dieses Liederheft, das da quasi im Alten Testament steht, dass also das Singen und die Musik, das begleitete Singen, dass das also wirklich einen Stammplatz hat in der Gottesverehrung. Wir finden auch dieses eigenartige, profan anmutende Lied der Lieder, das Hohelied, wie es auch heißt, das ist eigentlich ein bräutliches Liebeslied, scheint zunächst aus dem Profanen zu stammen, ist aber integriert in das Alte Testament und von dort her hat es einen neuen Bezugsrahmen bekommen. Also auch ein kompletter Text, der eigentlich poetisch bis musikhaft vorzutragen und zu hören ist. Wir stoßen in der Bibel an vielen Orten darauf, dass eben die Menschen tanzen und singen, wenn sie Gott loben und dankbar sind, bis hin zu König David, der tanzt und singt. Und das ist dann auch im Neuen Testament ganz klare Botschaft, dass der Gesang, das Psalieren, dass das also einen wichtigen Platz hat, bis hin, dass eben deutlich wird, die Musik stammt letztlich aus dem Himmel, aus der göttlichen Thronhalle, wenn wir die Offenbarung des Johannes, die Apokalypse lesen, da finden wir viele Stellen, wo eben dann Posaunen erschallen und wo Engel singen, wo gesungen wird. Die Engel, die singen, das ist ohnehin ein ganz wichtiges Motiv, auf das auch Papst Benedikt immer gerne hinweist. Es gibt einen himmlischen Gesang, die Engel angetan und überwältigt von der Schönheit Gottes, können gar nicht anders, als ihm zu huldigen, ihm ja Loblieder zu singen in schönster Form und Weise. In unserem Gottesdienst, das Sanctus, aber auch das Gloria letzten Endes, das ist himmlische Musik der Engel, die also auch wir auf Erden singen dürfen und singen können in Verbundenheit mit den Engeln bei Gott. Denken wir an die Bethlehem-Geschichte, an die Geburtsgeschichte Jesu, wo eben die Engel dann erscheinen als Heer, das eben das Gloria singt, Ehre sei Gott in der Höhe, und das eben zu einem festen liturgischen Gesang in unserem Gottesdienst geworden ist. Oder eben das Sanctus, das wir bei Jesaja finden, aber auch in der Offenbarung des Johannes, das eben unmittelbar aus der göttlichen Thronhalle stammt. Im Neuen Testament dann eben auch Paulus, der dem Singen und der Musik einen festen Platz einräumt, der uns geradezu auffordert im Epheserbrief, dass wir uns nicht mit Wein berauschen sollen, sondern dass wir uns vom Geist Gottes erfüllen lassen sollen und in unserer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen lassen, wie der Geist sie eingibt. Und weiter heißt es, singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lobe des Herrn. Also das ist eigentlich die deutlichste Aufforderung des Völkerapostels, dass wir eben nicht nur sprechen und beten im Gottesdienst, sondern dass der Gesang da ganz wichtig ist, dass er die höhere Ausdrucksform des Gebetes ist. Auch das unterstreicht Papst Benedikt, wenn er öfters über die Musik spricht, dass Musik eben nicht irgendwie Unterhaltung ist, auch nicht irgendwie religiöse Unterhaltung, aus die man sie missverstehen kann. Musik, Gesang, da legt der Papst Wert drauf, soll einen Adressaten haben. Es ist ein Singen zu, also gerade im christlichen Kontext ist es ein Singen zu Gott, ein Sprechen mit Gott in einer feierlichen, erhöhten, schönen Form. aber nicht im Sinne, was dann im 20. Jahrhundert teilweise passiert ist, dass es dann zum Lärm, zur Geräuschkulisse wird. Im christlichen Kontext ist die Musik durchaus also dem Schönen, dem Harmonischen verpflichtet. Musik ist ein weiter Begriff. Klar ist, dass ein Ton eine dauerhafte Frequenz sein muss, also die nicht ständig sich ändert. Wenn das strukturiert passiert, wäre es eine Melodie. Der Ton ist etwas, was sich durchhält, was eine Klanghöhe hat. Und so braucht Musik eben eine Struktur, eine Harmonie und soll den Menschen erfreuen, soll den Menschen erheben, beziehungsweise soll dem Menschen ermöglichen, wenn er selbst singt und mitmusiziert, sich auszudrücken auf Gott hin. Und wenn man es vom höchsten Anspruch her formuliert, letztlich ist es eine Teilhabe am Gesang, an der Musik der Engel, dass wir also hörenden Herzens hinhören auf die Klänge des Himmels oder auch die Sphärenmusik des Universums, der Schöpfung Gottes, dass wir diese Melodien, diese Rhythmen wahrnehmen und einstimmen, mitsingen, mitmusizieren mit diesem himmlischen, mit diesem englischen Gesang, dieser Musik zum Lobpreis Gottes, zum Ausdruck der Schönheit, die von Gott und seiner Liebe herkommen. Also Musik mit höchsten Ansprüchen. Demgegenüber gibt es natürlich auch viel einfache Musik, die nicht zu verurteilen ist, also einfach Unterhaltungsmusik und Stimmungsmusik und wo man einfach auf etwas einfachere Weise sich verbindet zur Gemeinschaft, miteinander singt. Auch das muss man jetzt nicht ganz abrücken und sagen, das hat jetzt mit Gott im Glauben nichts mehr zu tun. Wenn Musik verbindet, wenn Musik Freude verursacht, dann ist das sicherlich auch etwas, was von Gott kommt. Gott ist ja in sich Liebe und Gemeinschaft und alles, was in der Welt Liebe und Gemeinschaft hervorruft und unterstützt und ermöglicht, eben wie zum Beispiel gemeinsames Singen, gemeinsames Musizieren, dann hat es durchaus auch eine Verbindung zu Gott. Natürlich gibt es dann auch Musik, wo es einem schwerfällt, von schöner Musik zu sprechen, die dann halt Emotionen ausdrückt, also bis hin zur Aggression und dann teilweise dann kaum noch zu unterscheiden von Lärm und Getöse. Das mag als Ausdrucksform manchmal auch kunstvoll sein, fragt sich dann aber doch, ob es geeignet ist, also auch religiös etwas auszudrücken oder religiös dienstbar zu sein. Also eine Rockmesse zum Beispiel, da tue ich mir persönlich schwer. Gut, auch Rockmusik ist natürlich ein weites Feld, da gibt es auch verschiedene Formen, teilweise auch sehr stilvoll. Aber nicht jede Musik ist einfach Ausdruck des Göttlichen und religiös deutbar, sondern es muss schon irgendwie für den Menschen eine Beziehung zu Gott und den Mitmenschen herstellbar sein. Es muss letztlich um Vermittlung von Freude und Hinwendung zum Schönen, zum Frohen, zum Hoffnungsvollen stattfinden, dass man ja vom Göttlichen in der Musik dann sprechen kann. Wir haben in Europa ganz große Musiker, die also wunderbare Werke geschaffen haben, gerade auch im christlichen Bereich. Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart. Wir haben also viele Namen, viele, viele Namen, viele Komponisten, Musiker, die ganz große Musik geschaffen haben. Ja, das ist dann wirklich für meine Begriffe große Kunst, wenn der Komponist, der Musiker versucht, über sich hinauszukommen, nicht nur sich selbst darzustellen, sondern ja etwas auszudrücken, was größer ist als er selbst, etwas in Töne, in Gesang, in Harmonien ja auszudrücken, was er erspürt, was er im Geistigen wahrnimmt. Das ist so meine Auffassung, was das Göttliche in der Musik ausmacht, dass wir eben auch bei manchem profanen Künstler finden, der jetzt nicht explizit christlich oder religiös ist. Also Musik ist auf jeden Fall eine ganz vornehme Form der Verbindung zu Gott, des Glaubens, auch des religiösen Fragens und Suchens, aber vielleicht dann doch vorrangig der Hinwendung zu Gott, des Gebetes, der Danksagung, des Lobpreises. Himmlische Musik, die uns auf Erden anrührt. Ja, Musik kann uns verzaubern, Musik kann uns erheben. Wenn wir sie hören, wenn wir mitsingen, dann wird sie zur Ausdrucksform unserer Hinwendung zum Schönen, zum Göttlichen. Eine andere Form, wo Schönheit zum Ausdruck kommt, das ist die Malerei. Die Malerei, die nicht ganz so einfach seinen Stand findend im Christlichen. Die Musik hat also biblisch vom Volk Israel her schon und vom jüdischen Gottesdienst hat die Musik einen festen Platz, ja ihre Notwendigkeit. Bei der Malerei ist das nicht ganz so einfach. Wir haben, wenn wir in die Bibel schauen, in die Geschichte Israels, geradezu auch eine Auseinandersetzung mit dem Gestaltgebenden, mit Kunst und Malerei, mit Skulpturen. Israel war umgeben von Völkern, die also einen sehr reichen Kult von Figurationen, von Darstellungen gepflegt haben, sodass es im Judentum in Israel eigentlich dahin gekommen ist, dass man also das Bild fast geächtet hat. Also, dass man zum Beispiel, wir finden beim Dekalog in einem der Seitengebote, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Und wenn wir vom Göttlichen in der Kunst und in der Malerei sprechen, dann müssen wir das im Hinterkopf haben. Es besteht die Gefahr des Menschen, dass er eben versucht, Gottes habhaft zu werden durch philosophische Systeme, durch Begriffe, durch Denksysteme, aber eben auch durch Darstellungen, durch Bilder, durch Figuren, Statuen. Und das war eben eine großes Thema, eine große Problematik für Israel. Deswegen diese Askese, diese Abstinenz im Bildhaften. Ja, und dieses Erbe hat natürlich auch das Christentum übernommen. Man muss es wirklich sich einem mal klar machen. Man muss darauf hingewiesen werden, denke ich, dass das ganze Neue Testament, alle Evangelien, dass niemand uns Jesus optisch vom Aussehen her, vom Bildhaften her schildert. Das ist also sehr augenfällig, weil eigentlich die menschliche Neugierde eigentlich ja wissen möchte, wie hat eigentlich Jesus ausgesehen? Wie groß war er? Was für eine Gestalt? Was für eine Frisur oder Haartracht? Und uns kommt diese Frage nicht mehr so, diese Wahrnehmung, weil wir viele Jesusbilder kennen. Aber im Neuen Testament gibt es keinerlei Beschreibung. Auch die Apostel, kaum jemand wird, wenn es nicht für die Erzählung notwendig ist, wird für sich geschildert, bildhaft quasi formuliert, also bildhaft erläutert, mit Begriffen geschildert. Das ist, glaube ich, eine wichtige Beobachtung. Das kommt vom Jüdischen her, ist aber für das Christliche wichtig. Also es ist schon das Wort, die Verkündigung, das Reich Gottes, die Predigt, das sind schon die vorrangigen Ausdrucksmittel. Die Schrift, der Brief, die Evangelien. Von daher könnte man sagen, es war richtig, was im Osten damals im 5., 6. Jahrhundert geschehen ist, der sogenannte Ikonoklasmus, also der große Bilderstreit und Bildersturm, wo man schon im ersten Jahrtausend im Osten eine ganz radikale Bewegung hatte, die auch teilweise vom Kaiser unterstützt wurde, alles Bildhafte aus den Kirchen, aus den Gottesdiensten zu verbannen. Wie gesagt, man hatte natürlich die Auseinandersetzung auch mit den heidnischen Kulten und ihren vielen figürlichen und bildhaften Darstellungen. Davon wollte man sich abgrenzen. Gott ist Geist. Gott ist nicht irgendwie eine Erfindung des Menschen, irgendwie eine Projektion, wie dann später vorgeworfen wurde, sondern da hat man großen Wert drauf gelegt. Gott, der Allmächtige, er teilt sich uns mit im Geist und in der Wahrheit, im Wort und nicht eigentlich im Bild. Natürlich kann man jetzt fragen, ist das dann eine Inkonsequenz, dass man dann doch angefangen hat, Bilder zu malen, Figuren und auch die Kreuzesdarstellung, alles eben für das Auge auch dann doch zuzulassen, hat man das nicht durchhalten können, diese Strenge gegenüber dem Bildhaften oder was ist da passiert. Letzten Endes hat sich die theologische Erkenntnis durchgesetzt, dass die Bilder durchaus erlaubt sind, wenn sie im Kontext der Lehre und des Glaubens sind, also wenn sie einen Rahmen haben, in dem sie ihre Formen und ihre Bedeutung gewinnen. Der Grund dafür ist letztlich, dass Gott selbst sich ein Antlitz gegeben hat, dass er sich selbst gezeigt hat, dass er eben nicht nur Wort ist, sondern Wort, das Mensch wird, das sich inkarniert, das in die Welt kommt, sichtbar wird, angreifbar wird, anschaubar wird. Die Ikone Gottes schlechthin ist Jesus Christus selbst. Gott ist Mensch geworden. Der ewige, unsichtbare Gott hat sich sichtbar gemacht, hat sich erfahrbar und greifbar gemacht im Menschen Jesus Christus. Deswegen war ein erstes, dass man von Jesus ja Bilder nicht eigentlich gemalt hat, sondern mittlerweile geht man davon aus, dass der Abdruck im Turiner Grabtuch, dass das die Vorlage war für die erste Ikone. Also nicht ein Künstler hat aus freier Inspiration Jesus gemalt oder irgendein Porträt, sondern der Abdruck auf dem Grabtuch von Turin, das ist also eine Theorie, aber sehr schlüssig eigentlich, war die Grundlage für das erste Christusbild, das dann immer wieder auch abgeschrieben wurde, nicht gemalt wurde. Also es geht nicht um künstlerische Darstellung, Inspiration, sondern es quasi wie ein Foto vervielfältigt wird. Das ist erlaubt, Jesus zu zeigen, wie er tatsächlich war. Und das zu vervielfältigen, das abzuschreiben, das ist der Anspruch für Ikonen bis auf den heutigen Tag. Das war der Ausgangspunkt. Jesus Christus, man kann ja seine Leiblichkeit, seine Inkarnation nicht mehr zurücknehmen im Gottesdienst. Und das sollte man auch nicht. Deswegen darf auch der Gottesdienst auch sinnlich und symbolhaft gestaltet sein. Also nicht nur in kargen Mauern Wort und Gesang, sondern eben auch Gestaltung des Raumes für die Sinne. Aber eben immer im strengen Rahmen, dass alles, alle Kunst, auch die Malerei, eben die bildhafte Darstellung, dass sie dem Gottesdienst und der Verkündigung, dem Wort unterworfen ist, gebunden ist an die Verkündigung, an das Wort, an die christliche Vernunft. Dass es eben nicht um Unterhaltung geht oder Selbstdarstellung von Künstlern, sondern dienende Kunst, so ist auch die Malerei gedacht und so hat sie sich ihren Platz errungen, im Christlichen, in den Kirchen, aber dann auch darüber hinaus. Ja, die Malerei mit ihrer großen abendländischen Geschichte, die Malerei, die in den frühen Jahrhunderten noch sehr einfach und streng war. Es gab ja auch andere Formen, also die Mosaikkunst im Osten war ja etwas ganz Großartiges, aber doch auch anders geartet, wobei das Könnertum und die Kunst des Ostens sehr faszinierend ist, wenn man die großen Mosaiken sieht in Ravenna oder auf Sizilien. Also faszinierend, was man auch mit diesen kleinen bunten Steinchen für Bilder entwerfen und erschaffen kann. Ja, aber dann im zweiten Jahrtausend die Entwicklung über die Fresken, über die Bemalung der Wände hin zur Malerei auf Holz und Leinwand. Die Veränderung in der Darstellungsweise, das ist ganz großartig, wenn man da die Kunstgeschichte dann mitgeht, die Veränderungen betrachtet und dann eben einzelnen großen Malern und Bildhauern, teilweise waren sie beides, ja solchen großen Gestalten und ihren Werken begegnet. Wir stehen hier in einem Spannungsfeld zwischen dem Genie eines Malers, denken wir an Michelangelo, und eben seiner Kunst. Gefahr ist immer bei allem, nicht nur in der Kunst, dass der Mensch, der Talente hat und diese Talente dann ja umsetzt, dass er nur noch sich selbst sucht und darstellt und seine Talente letztlich missbraucht, um sich groß und wichtig zu machen. Oder ob er eben seine Talente, seine künstlerischen Talente einsetzt, um letztlich Gott zu dienen, um mit seinen Fähigkeiten das ins Bild zu bringen, wenn wir jetzt bei der Malerei bleiben, das ins Bild zu bringen, was den Menschen hilft, was sie erfreut, was sie nachdenklich macht, was sie an Gott denken lässt oder was ihnen auch einfach verkündet. Das ist auch ein großer Zug natürlich im Abendland, dass die Bilder Verkündigung sind, dass sie erzählen, das, was in der Bibel und in der Predigt wörtlich dargelegt wird für das Ohr und für die Imagination im Kopf, dass das fürs Auge konkret entworfen wird. Ich finde das immer etwas, ja, gefällt mir nicht, wenn es immer heißt, die Bilder sind die Bibel der Armen. Ich denke, jeder Mensch, egal wie gebildet und intellektuell, erfreut sich an Bildern. Und das ist eben nicht nur ein Mangel an Alphabetisierung, sondern Bilder sind eigentlich für alle etwas Erbauliches, eine Hilfe. Manchmal sind sie auch stärker als Wörter. Sie verkündigen über den sinnlichen Eindruck des Auges, wenn der Künstler eben nicht sich selbst sucht, sondern wirklich sich als Diener der christlichen Botschaft, der Verkündigung oder auch als Diener der Schönheit, des Abglanzes, des Göttlichen betrachtet. Und dann ja, ist es wirklich ein Dienst an den Menschen, ihnen von Gott zu künden, sie mit Gott zu verbinden. Ich denke, dass große Malerei dadurch erkennbar ist, dass sie eben uns fordert, uns innerlich anrührt und auch manchmal fragend macht und zweifeln lässt und uns irritiert, dass aber eine geistige Bewegung stattfindet, dass es nicht nur nett ist und schön in einem oberflächlichen Sinn, sondern dass wir innerlich angerührt werden, dass wir anfangen, über uns hinaus zu empfinden, zu fragen, zu denken, dass wir angerührt werden von etwas Höherem, etwas Größerem. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir sagen, was für ein toller Künstler und toller Mensch und was der alles konnte, sondern wenn es um das Göttliche in der Kunst, in der Malerei geht, dass wir wirklich durch das Kunstwerk vielleicht direkt thematisch, wenn zum Beispiel jetzt die Bethlehem-Szene dargestellt wird, die Krippe, Maria, das Kind, Josef, die Hirten, dass wir direkt über das Thema angesprochen werden und hingeführt werden zu einem Nachdenken ja, über Gott und sein Heilswerk oder dass wir durch eine andere Art der Darstellung zum Nachdenken gebracht werden und über uns hinausgeführt werden in Richtung Gott, in Richtung des Schönen, Guten und Wahren. Insofern hat Malerei ja wirklich einen hohen Anspruch, kann ihn erfüllen. Nicht alle Malerei ist schön, nicht alle Malerei ist ja geeignet, auch religiöse Empfindungen zu erwecken. Das ist ähnlich wie bei der Musik. Ein technisch perfektes Bild kann verdorben sein dadurch, dass der Maler eben nur sich selbst gesucht hat oder seine technischen Möglichkeiten beweisen wollte, aber letztlich sich nicht darauf eingelassen hat, dass er durch seine Fähigkeiten, seine Talente eigentlich von Gott aufgefordert ist, das Höhere ja ins Bild zu bringen, zu malen. Nicht jeder Künstler, nicht jeder Maler kann also diese Ansprüche des Göttlichen und Religiösen erfüllen. Es gibt einige herausragende Künstler und Maler. Der Schweizer Schriftsteller Walter Nick hat zum Beispiel 4 Maler herausgestellt. Er hat sie zusammengestellt als Quartett Maler des Ewigen, hat ein ganzes Buch über diese religiöse Kunst und diese 4 geschrieben und interessant, welche 4 er ausgewählt hat. Also das ist Matthias Grünewald, dann Michelangelo Buonarroti, El Greco und Rembrandt. 4 große Maler, die er da betrachtet. Matthias Grünewald, der Isenheimer Altar in Colmar, das ist wirklich also ein ganz großes Kunstwerk, auch thematisch direkt christlicher Kunst, das auch uns heute noch ja erschüttert. Erschüttert in seinem Realismus, in seiner Intensität, aber auch in seiner Kraft und in seinem Vertrauen, in seiner Zuversicht, die in den Bildern steckt. Michelangelo Buonarroti, der Universalkünstler, Architekt, Bildhauer, Maler, weltberühmt, seine Pietà, aber eben auch seine Ausgestaltung der Sixtinischen Kapelle des jüngsten Gerichtes. Heute noch Jahr für Jahr strömen abertausende Menschen durch diese Sixtinische Kapelle und betrachten diese Bilder, manche im Vorbeigehen ohne großen Eindruck, aber ich glaube doch, dass es auch viele wirklich anrührt, dass viele spüren, ja, hier bin ich eingeladen, mich über die Kunst, über das Bildhafte, über mich hinausführen zu lassen und in Berührung zu kommen mit dem Himmel, mit Gott, mit dem Schönen. Der dritte Maler, den Walter Nick vorstellt, ist der spanische Maler El Greco, eigentlich ein Grieche von der Insel Kreta. Einige Jahre war er in Italien. Sein Name verrät es, El Greco, der Grieche. Seine Hauptschaffensphase war dann in Spanien. Auch er hat also unglaublich eindrucksvolle Bilder geschaffen, fast alle christlicher Thematik. Ich finde das völlig verfehlt, wenn heute manche Kunstwissenschaftler meinen, sie könnten das Christliche hier auf die Seite schieben und sagen, El Greco hatte halt dummerweise keine anderen Auftraggeber als die Klöster und ja, fromme Leute, die eben christliche Andachtsbilder wollten oder Altargemälde. Wer sich näher mit El Greco beschäftigt, sieht also, dass er mit einer Innigkeit, mit einer Intensität diese christlichen Motive gemalt hat, dass das wirklich sich erübrigt, also diese Anmutung, das wären austauschbare Sujets, die er da verwendet hat. Also er ist ein ganz großer Maler des Ewigen, des Christlichen, und diese Bilder sind heute noch so ausdrucksstark, dass man da wirklich, wenn man sich auf so ein Bild einlässt und es betrachtet, es auf sich wirken lässt, dass man da heute noch angerührt wird, im Glauben gestärkt wird, auch erschüttert wird. Es ist ja die ganze Dramatik des Heilsgeschehens von Bethlehem bis Golgotha ist ja dargestellt. Ja, und etwas ruhiger als die El Greco-Bilder sind die Bilder von Rembrandt, aber auch sie laden ein, sich auf diese Tiefe der Bilder einzulassen, nicht an der Oberfläche zu verharren, sondern ja in diese Türen, diese Pforten eigentlich zu durchschreiten und nach dem Ganzen zu fragen, was dahinter steht. Walter Nick nimmt das auch eben, das ist eine Notwendigkeit für den Betrachter von Malerei, dass man einen Zugang findet zur symbolischen Welt. Zur symbolischen Welt, wo eben die Gestalten, die Figuren, die Attribute ja alle für etwas Größeres stehen. Sie sind teilweise nur Repräsentanten einer größeren Welt, nur die Oberfläche oder ein Fenster für eine größere dahinterliegende Wirklichkeit. Und das ist natürlich etwas, was heute den modernen Menschen etwas abhanden gekommen ist. Die Fähigkeit zum symbolischen Schauen und Begreifen, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir heute eine Flut und Überfülle von Dingen und Sinneseindrücken haben, Geräuschen und Signalen, Motiven, Icons und wie das alles heißt, eben auch im modernen Internetbereich. Eine Überfülle, dass eigentlich alles nur noch so vorbeirauscht und oberflächlich wahrgenommen wird und keine Tiefe mehr entwickeln kann, keine Pforten zu höherer Geistigkeit öffnen kann. Aber man hat immer noch die Möglichkeit, in eine Kirche zu gehen, in ein Museum zu gehen und sich vor ein großes, ein gutes Gemälde zu setzen und da einfach mal ein paar Minuten oder länger, je nachdem, zu schauen und ja, durchzuschauen, könnte man sagen, um das Göttliche in der Malerei zu erspüren, es zu erfassen, sich vom Künstler hinaufführen zu lassen zu dem, was er von Gott her mitteilen möchte.
Musik und Malerei als Ausdrucksmittel des Göttlichen. Wir hörten dazu einen Vortrag von Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Gerne.
Ich möchte mich von Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, schon verabschieden. Ich bin Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten, ruhigen und erholsamen Abend. Und wir nehmen dafür dann auch gerne noch den Segen von Pfarrer Dietrich mit in diesen Abend.
Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in deinem Gesicht, in deiner Gestalt Gott schauen dürfen, der sich uns mitteilt, der uns seine Liebe schenkt. Wir bitten dich, mach uns fähig, diese Liebe, diese Schönheit zu sehen und in sie einzugehen, an ihr teilzuhaben. So segne uns alle der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.